die Sonne einfach immer da war. Ich weiß, Manuela ist schwer zu verstehen, aber irgendwie hat es eine leichte Beklemmung in mir schon ausgelöst. Und jetzt bin ich froh, dass es regnet. Aber trotzdem möchte ich einen kurzen Blick zurück in die Sommerferien jetzt machen. Wir waren wie jedes Jahr in Ungarn, im Lande meiner Vorfahren mütterlicherseits. Und mir ist so ein Bild hängen geblieben. Wir waren in einem Freizeitpark bei, ja, wahrscheinlich 37 bis 40 Grad plus. Die Frau meines Cousins hat, Moment, ich muss rechnen, 24 Kinder dazu organisiert aus ihrer Verwandtschaft. Und unsere drei macht zusammen 27 Kinder, also eine komplette Schulklassengröße. Und dann nochmal 10 Erwachsene als Begleitung. Und in diesem Freizeitpark war dann auch das Mittagessen gebucht. Und in Ungarn ist alles so schön unkompliziert. Corona, war da was? Nein, alles egal. Gesundheitsamt wird auch nicht dreimal angerufen, wie man jetzt das Essen austeilen soll und so. Und plötzlich standen vor uns 3 große Schüsseln Spaghetti, mindestens, vielleicht auch mehr. Es war zack, zack auf dem Tisch und die meisten Kinder haben hoffentlich die Hände auch gewaschen, die waren alle schwer aktiv und verschwitzt und alles. Und so sah das aus, wenn ihr vielleicht mal die Folie einblendet. Das Foto, die zweite, ja, im Vordergrund seht ihr den Johann und den Emil, wie sie gerade schon essen. Und das war ganz toll. Und ich habe gedacht, wow, so viel zu essen, unglaublich. Und dann haben die Kinder gegessen und wir Erwachsene. Und mit fortlaufender Dauer haben wir dann gemerkt, das reicht ja gar nicht. Also wir waren auch so, was weiß ich, eine Handvoll Männer. Und wir haben gemerkt, ja, die Kinder sind satt, aber wir nicht so arg. Und die Schüsseln waren leer und es hat sogar gut geschmeckt. Und ja, dann haben wir zum Glück noch Sachen dabei gehabt, so trockene Kekse und so, und haben das Ganze gestreckt. Ja, die Schüsseln wurden nicht wieder voll. Warum eigentlich nicht? Ganz einfach, weil das ein menschliches Prinzip ist. Man bringt einen gewissen Einsatz und man hat einen Ertrag in Relation zu diesem Einsatz. Oder deutsch ausgedrückt, es kann nur das rauskommen, was man oben reinsteckt. Und die Küche hat halt nicht mit uns gerechnet oder nicht richtig gerechnet mit unserem Appetit und dann war es halt so, es gab nicht genug. Das hat mich aber jetzt nicht traumatisiert. Bei so einer großen Hitze braucht man ja eh nicht so viel. Im Rückblick hat mich diese Geschichte inspiriert, eine der bekanntesten Geschichten der Bibel nochmals anzuschauen, die aber fundamental anders verläuft. Wir kennen vermutlich alle die Geschichte der Speisung der 5000. Da ist die Nahrung nicht Spaghetti, sondern Brot und Fisch. Aber dieses Brot, diese Fische gehen gar nicht aus. Brot und Fisch werden vermehrt und es passt auch irgendwie zum heutigen Erntedankfest. Wenn wir Landwirtschaft anschauen, dann funktioniert die so, dass aus wenig viel wird. Aus einem Weizenkorn werden viele. Erinnert ihr euch an den Sonntag, vergangene Woche, vergangenen Sonntag, die Predigt vom Thomas. Aus einem Weizenkorn wird viel, aus wenig wird viel. Das ist ein Grund zu danken, sonst könnten wir gar nicht überleben auf der Erde. Wenn praktisch immer oben rein, unten raus, dass der Ertrag wäre. Wir brauchen das, wir brauchen diese Vermehrung. Es ist ein göttliches Prinzip und wir danken Gott dafür. Und ich glaube, auch wenn du die Geschichte von der Speisung der 5000 noch so gut kennst, auch in der Wiederholung steckt Kraft. Ich habe es so erfahren. Sie kann unseren Kompass neu eichen und sie kann neu ermutigen. Diese Geschichte kommt in allen vier Evangelien vor. Und ich habe sie auch alle durchgelesen und habe dann nach hin und her gedacht, ich werde die Geschichte nach Matthäus-Evangelium genauer betrachten und auch jetzt lesen. Lesen wir Matthäus 14, die Verse 13 bis 21, das ist Seite 21 im hinteren Teil der Bibel. Matthäus 14, die Verse 13 bis 21. Vielleicht ganz kurz vorgeschaltet ist das, die Ermordung von Johannes dem Täufer im Matthäusevangelium, wie er auf grausame Art umgebracht wird. Und als Jesus das hörte, das ist also der Bezug auf diesen Tod von Johannes dem Täufer, Vers 13, als das Jesus hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Und als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge, und sie jammerten ihn, und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier nichts als 5 Brote und 2 Fische. Und er sprach: Bringt sie mir her. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern und nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern. Und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Diese Begebenheit hat 2 Ebenen. Und die eine, die ist recht schnell erzählt. Das ist die der Ereignisse, das Faktische, die Tatsachen. Was passiert an diesem Ort im nördlichen Israel am See Genezareth? Oder vermutlich ganz in der Nähe des Sees Genezareth. Was würde sozusagen in einem Zeitungsbericht drinstehen? Die andere Ebene ist die der Wahrheiten, die man allerdings dann auch nochmal in unterschiedliche Ebenen einteilen könnte und so sortieren. Die Ebene der Wahrheiten ist die Voraussetzung dafür, dass die Geschichte überhaupt funktioniert, dass es so eine Geschichte, so ein Ereignis überhaupt gibt. Und deshalb möchte ich den Schwerpunkt auf genau diese Ebene der Wahrheiten legen. Was zeigt diese Geschichte? Und da habe ich auch eine Folie vorbereitet. Was zeigt diese Begebenheit über Menschen und über Gott, der sich in seinem Sohn Jesus offenbart, und über die Beziehung zwischen Gott und den Menschen? So ganz kann man diese 3 Punkte, die ich hier notiert habe, nicht trennen. Sie gehen ineinander über. Deshalb habe ich jetzt auch nicht 3 Schubladen vorbereitet, wo ich das alles schön sortieren kann. Aber so ein bisschen als Orientierung, als roter Faden kann es allemal dienen. Zunächst also mal die faktische Ebene. Die Tatsachen, was passiert hier eigentlich mit diesen vielen Menschen? So, ich hab's befürchtet. Also die Technik ist schuld, wenn du das nicht lesen kannst. Nein, Spaß beiseite. Ich habe was Neues ausprobiert und den Beamer wollte ich an seine Grenzen bringen und es hat geklappt. Ihr müsst umso genauer zuhören und was wir machen können ist, ich kann euch die Folien auf WhatsApp schicken oder so im Nachgang. Netter Versuch. Ich bin schuld, ich habe es schlecht gemacht, das ist zu klein. Also, ich sag's euch kurz. Jesus, kannst du das lesen? Dass du meinen Schülern vieles voraus. Wir gehen mal der Reihe nach rundrum. Jetzt sag's doch nicht so ehrlich, bitte. Ist gemein, das Offensichtliche noch zu betonen. Also, Jesus will sich zurückziehen, aber die Menschenmenge setzt ihm nach, also zieht er sich doch nicht zurück. Ja, es ist vielleicht, wollte er nach diesem Ereignis mit Johannes dem Täufer einfach die Ruhe und das Gebet, einfach die Einsamkeit haben, aber er, wie es in Vers 14 heißt, Jesus stieg aus dem Boot und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Also Jesus ändert seinen Plan und heilt, das, was du, Luise, vorgelesen hast, Jesus heilt und der Tag geht vorbei. In einem anderen Text steht auch, dass in einem anderen Evangelium steht auch, dass er gelehrt hat. Der Tag schreitet voran und die Jünger machen sich langsam Sorgen um das Wohlergehen der großen Menge. Sie sollen jetzt lieber mal weggehen und Essen kaufen, bevor es Nacht ist. Der nächste Punkt, was ich also problemlos lesen kann, Jesus beauftragt Jünger, für Essen zu sorgen. Jünger bieten etwas Essen, nämlich 5 Brote und 2 Fische. Und letzter Punkt, Jesus spricht ein Dankgebet für das Essen und teilt es an die Jünger aus, die damit 5000 Männer und möglicherweise auch ihre Familien satt machen. Und es bleiben 12 Körbe übrig. Wir erfahren nichts über das Wie dieses Wunders. Wie ist denn das passiert? Würde uns interessieren, war das eine spektakuläre Sache? Hat man gesehen, wie sich das Brot vermehrt hat? Steht nicht dabei. Ja, es ist ein Wunder. Aber naja, also beim Manna, als Israel mit Brot versorgt wurde vom Himmel, dann stelle ich mir das so wie eine Art Regen vor. Ja? Man weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Ja, welche Schlagzeile stünde in der Zeitung? Es wäre auf jeden Fall eine Titelseite wert. Keine Ahnung. Je nachdem, wie das aussah. Aber das Ergebnis ist dafür umso klarer. Alle wurden satt. Soweit die Tatsachen. Sie sind das eine. Und wie ich schon gesagt habe, noch viel wichtiger sind die Wahrheiten. Sie sorgen nämlich dafür, dass es kein Einzelereignis bleiben muss, sondern die Grundlage für beliebig viele Wiederholungen. Wie sieht es mit diesen Wahrheiten aus, auf deren Boden, auf diesem fruchtbaren Boden sich solche Ereignisse passieren können? Und zunächst sehen wir da Jesus, der eigentlich seine Ruhe haben wollte. Er erbarmt sich aber, hier steht, die Menge jammerte ihn, er erbarmt sich aber und heilt, aber damit nicht genug. Er sorgt sich nicht nur um die Kranken, sondern er macht auch die große Menge dann gegen Abend satt. Jesus, der Menschenfreund. Und ich habe da 4 Pfeile dran gefügt, weil er sich nicht zurückzieht, sondern die Not für wichtiger erachtet, weil er heilt, weil er ernährt. Ich habe einen sehr guten Bekannten, der motzt manchmal über Fehler und Unzulänglichkeiten seiner Mitmenschen. Von Berufswegen hat er auch viel mit schwierigen Menschen zu tun. Er ist nämlich Lehrer. Auch im Straßenverkehr regt er sich manchmal auf, wenn jemand sein Recht auf zügiges Vorankommen behindert. Und wenn er dann so schimpft, da ist schon passiert, dass seine Frau ihn einen Menschenfeind genannt hat. Er würde den Begriff Misanthrop vorziehen, das verstehen nämlich viele dann gar nicht. Das ist das Gleiche auf Griechisch. Ein Menschenfeind soll er sein. Und ich habe gesagt, das ist ein sehr guter Bekannter von mir und deshalb habe ich eigentlich auch sehr viel Verständnis für ihn. Und würde sagen, soweit Menschenfeind, soweit geht es dann doch nicht. Das ist vielleicht besser erklärt mit, er hat eine recht kurze Zündschnur. Aber was man auf jeden Fall zugeben muss, manchmal ist er schon ziemlich peinlich. Ganz anders Jesus, ein Menschenfreund. Die Menschen jammern ihn, er hilft. Menschen werden geheilt und satt, es gibt Nahrung. Und zwar im Überfluss. 12 Körbe voll bleiben übrig. Was für ein schöner Umgang auch mit Lebensmitteln. Dass man die Reste einsammelt, möchte ich mal am Rand erwähnt haben, und dass man sie nicht einfach zu Müll werden lässt. Jesus, der Menschenfreund. Schwenken wir mal zu den Menschen. Welche Wahrheit wird über sie deutlich, wenn wir Jesu Mitarbeiter, seine Jünger anschauen? Sie haben ein Herz, weil sie sich wegen der großen Menge Sorgen machen. Sie wollen sie versorgen oder dass sie sich selber zumindest versorgen können. Menschen kümmern sich. Das ist auf jeden Fall eine Wahrheit, das passiert. Ihr Verstand sagt ihnen, die Menschenmenge braucht jetzt bald was zu essen. Also sollte Jesus aufhören mit Heilen, mit Predigen. Und ich persönlich kann mich in diese Situation hineinversetzen. Ich kann das nachvollziehen. Sie denken im Rahmen ihrer Möglichkeiten, haben einen guten Willen. Und das ist doch recht häufig der Fall bei Menschen. Es gibt aber zu den Menschen, wie ihr nicht lesen könnt, aber wie es da steht, es gibt noch eine zweite Wahrheit. Sie selbst können praktisch nichts dazu beitragen, das Versorgungsproblem zu lösen. Jesu Aufforderung, oder wie es auch in einem anderen Evangelium, ich meine im Johannesevangelium heißt, Jesu Herausforderung macht klar, gebt ihr ihnen zu essen. Haha. Das ist doch völlig unmöglich. Was oben reingeht, kommt unten raus. 2 Fische, 5 Brote, 5 Brote, 2 Fische, bleibt immer das Gleiche. Und dann die 5000 Männer, wohlgemerkt, die auch was wegessen können. Das ist völlig unmöglich. Und daher ihr Plan, die Menschen jetzt langsam wegzuschicken. In der Version von Johannes steht noch dabei, dass die Jünger noch nicht mal die Brote und Fische selber haben, sondern wer? Ein Kind, das dabei steht. Also, damit wird ihre Unfähigkeit noch mehr deutlich. Sie können gar nichts und haben nicht mal einen Ansatzpunkt, wo sie starten können. Sondern ein Kind muss aushelfen mit diesem Essen. Daher steht, Menschen können wenig bis nichts. Auch das ist eine Wahrheit. Unsere Ressourcen sind mickrig und wir haben bei anderen Menschen in jeglicher Hinsicht wenig zu bieten, wenn man sie mit Jesus vergleicht, diese Ressourcen, diese die Möglichkeiten. Und wenn jemand meint, dass es bei ihm anders wäre, ich denke, dass diese Geschichte der Speisung uns da schon abhalten würde davon, das anders zu sehen, aber wer weiß, Vorsicht dann auf jeden Fall vor Überheblichkeit. Das nächste Scheitern wartet um die Ecke. So kenne ich es zumindest bei mir. Kleines Beispiel dazu, wo ich mich manchmal recht sicher fühle oder zu sicher fühle, ist das Heimwerken. Und neulich war mal in meinem Elternhaus, dachte ich, muss die Spüle da ein Loch reinbohren und die Armatur umsetzen von der Arbeitsplatte auf die Spüle, wie das heute üblich ist. Ich habe gedacht, alles kein Problem, bohren wir ein Loch und fertig. Und habe dann so eine Lochsäge gekauft und habe dann angefangen zu bohren mit dieser Lochsäge und das Ding ist heiß geworden, es hat geraucht und gestunken und es hat nichts bewirkt. Das ist halt einfach sehr starker Stahl, was so eine Spüle hat. Dann bin ich nochmal in diesen Baumarkt zurück. Gern würde ich Werbung für ihn mal wieder machen, aber da hat er mich ja enttäuscht. Er hat mir das falsche Werkzeug dazu verkauft. Aber ich habe auch nicht so wirklich gefragt, was ich da eigentlich brauche. Und dann hat mir der Mitarbeiter gesagt, den ich tatsächlich angetroffen und gesprochen habe, das ist auch schon eine Herausforderung, das muss man stanzen. Und dann hat er das Werkzeug gezeigt und ich konnte das Werkzeug sogar ausleihen und dann hat es funktioniert. Was ich aber damit sagen möchte ist, irgendwie, war es ein ziemliches Versagen. Ich musste um Rat fragen. Und ich finde, manchmal geht es in unserem Leben mit Gott, in unserem geistlichen Leben auch so. Wir tun und machen und haben manchmal vielleicht vergessen, dass wir eigentlich gar nicht so viel tun und machen können aus uns selber heraus. Jesus sagt selber in Johannes 15 die bekannten Worte, ohne mich könnt ihr nichts tun, selbst mit den besten Absichten, die die Jünger ja haben. Das ist ganz wichtig. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ihr kennt diese Bibelstelle vielleicht. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus da. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Vers 16. Hier soll also etwas mit Jesus geschehen, nicht ohne ihn. Er ist schließlich der Auftraggeber. Was lernen wir über die Beziehung Gottes zu seinen Menschen? Der Sohn Gottes handelt nicht alleine, sondern holt seine Schüler oder, wie es in der Bibel heißt, seine Jünger dazu und er macht sie zu seinen Mitarbeitern. Jesus erwartet das Anpacken der von ihm gestellten Aufgabe. Er gebraucht seine Nachfolger auf der Erde, auch wenn ihre eigenen Fähigkeiten ganz enge Grenzen haben, wie wir es vorhin gesehen haben. Die Jünger gehorchen und das war's. Ja, ganz einfach. Aber ich glaube, so einfach ist es gar nicht. Es ist ein bisschen mehr, als es auf den ersten Blick erscheint. Würde ich anfangen, 5 Brote und 2 Fische an 5000 Männer auszuteilen? Naja, es wäre leichter mit ein bisschen Glauben an Jesus. Wenn man glaubt, dass wenn Jesus der Auftraggeber ist, dass es dann irgendwie klappt. Aber der Gehorsam reicht, wenn wir uns dazu durchringen. Alles andere kommt von Jesus selber. Und es sind zwei ganz wichtige Wahrheiten. Die Jünger glauben, hoffentlich, und gehorchen dann. Und der Rest ist von Gott. Wie ich schon vorhin geschrieben habe in der Folie, der sich in Jesus offenbart. Und das ist nach 2000 Jahren circa genauso gültig. Jesus überfordert seine Nachfolger nicht. Alles Schwierige, alles Wichtige, Relevante kommt von Jesus. Er überfordert nicht. Er erwartet von ihnen eine Entscheidung, und zwar eine Entscheidung zum Gehorsam. Und wenn dieser Glaube, von dem ich gerade gesprochen habe, arg wackelig daherkommt, egal. Er wird ganz sicher dadurch gestärkt, wenn man sieht, was dann von Jesus kommt. Nämlich alles Notwendige, was die Geschichte zu einem Wunder macht. Alles, was satt macht, was Tausende satt macht und wovon 12 Körbe übrig bleiben. Insofern ist der Gehorsam der Schritt, der erste Schritt, der den Glauben wachsen lässt. Und wenn die Jünger das schon vorher gewusst hätten, im Traum wären sie ja nicht auf die Idee gekommen, sich Sorgen um die Massen zu machen. Sie hätten den Blick frei gehabt für das, was in dem Moment wichtig war, für die großartigen Dinge, die Jesus tut, wie er heilt, wie er predigt und die leiblichen Belange, das, was man isst, das ist ja sowieso schon erledigt. Also wenn man das von vorne, also am Anfang schon weiß, das hat den ganzen Tag für die Jünger ein bisschen sorgenfreier gemacht, wenn man das Ganze vom Ende her sieht. Sie hätten gewusst, unser Einsatz wird nicht über unsere Kräfte gehen. Wir werden das schaffen, aber der Ertrag, der wird riesengroß sein, weil Gott selber für ihn sorgt. Und zwar völlig außerhalb von unserem Einsatz, vom Verhältnis. Ein riesengroßer Ertrag. Und ich glaube, dass sich daran bis zum heutigen Tag gar nichts geändert hat, an dieser Wahrheit. Hör auf Jesus, gehorche, beginne mit der Aufgabe, die er dir gibt. Also die Reihenfolge ist sehr wichtig. Erst müssen wir hören, um gehorchen zu können. Und dann kriegen wir einen Auftrag von ihm selber. Und alles andere, was uns unmöglich ist, alles Wichtige, wird er dazu beitragen. Und es kann Großes geschehen. Es wird vermehrt auf wundersame Weise. Du bist nicht derjenige, der Menschen satt macht, in keiner Weise, sondern Jesus selber. Aber es wird durch dich passieren. Es wird durch denjenigen passieren, der die zugewiesene Aufgabe anpackt, zu der er aber auch in der Lage ist. Man muss als Mensch nur mit anderen das teilen, was man empfangen hat, nicht was man nicht empfangen hat. Und ich glaube, wenn wir gerade an Überheblichkeit oder so leiden, wenn wir nicht gerade an Überheblichkeit leiden, dann wägen wir vielleicht zu oft ab und kommen zu solchen Ergebnissen wie die Jünger. Ich finde das einfach total menschlich. 5000 Mann hat keinen Sinn, ich bin völlig überfordert. Das muss einfach jemand anderes machen. Oder wir müssen einfach einen Lösungsweg finden, dass jeder für sich selber sorgt. Und es ist auch hundertprozentig die richtige Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Genauso wenig können wir. Wenig. Darauf liegt die Betonung. Aber um die eigenen Fähigkeiten, und das wird in dieser Geschichte so deutlich, finde ich, geht es gar nicht, sondern es geht um die Fähigkeiten unseres Gottes, um die Fähigkeiten Jesu. Hören, gehorchen, mit der Aufgabe beginnen und den Rest schenkt Gott. Und die allertiefste Wahrheit möchte ich euch ganz am Schluss auch nicht verheimlichen. In Johannes 6 steht ein, dort wo die Stelle ist mit der Brotvermehrung, steht ein paar Verse nach der Speisung, das berühmte Ich Bin-Wort Jesu, ich bin das Brot des Lebens. Das kann jetzt aber jeder lesen. Jesus schafft Sättigung durch Brot und Fisch für 5000 Menschen, das ist eine große Sache. Und in Klammern, es gibt viele Berichte, wo sich diese Geschichte wiederholt hat, wo Menschen in Not auf wundersame Weise nach einem Gebet ernährt worden sind. Das ist eine große Sache, wenn man die konkrete Geschichte mit Brot, das aus Weizen gemacht wird, anschauen. Aber diese Speisung wird dadurch, finde ich, übertroffen, dass sie ganz offensichtlich auch ein Bild dafür ist, was Jesus selber für uns ist. Dass Jesus selber diese Rolle des Brotes hat auf der Erde, das Brot des Lebens, das den großen Unterschied zu dem ausgeteilten Brot so funktioniert, dass man einmal davon isst und nie wieder Hunger bekommt. Und das ist nichts anderes als ein Bild dafür, was Jesus benutzt, dass man das ewige Leben hat, dadurch, dass man in Gemeinschaft mit Jesus tritt, durch das Brot essen, das durch das Bild Jesus als Brot des Lebens. Und das ist letztlich dann der Kern, deshalb habe ich das Ganze auch kreisförmig angeordnet, der Kern, die innerste Wahrheit, die durch diese Speisung der 5000 praktisch illustriert wird, gezeigt wird. Amen. Lasst uns gemeinsam beten und dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, für dieses großartige Ereignis, was sich zugetragen hat, die uns zeigt, dass du ein Menschenfreund bist, dass sich die Belange der Menschen, die körperlichen Nöte, Krankheit, Hunger, dass dich das kümmert und dass du das auch heute noch zeigst. Und ich danke dir dafür, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen, dass wir zu deinem Leib gehören und dass du uns gebrauchen möchtest und dass du uns Aufträge gibst. Manchmal spezielle, manchmal allgemeine. Ich möchte dich bitten, dass wir unsere Ohren aufmachen für das, was du uns sagen möchtest, in unsere Situation hinein. Dass wir dann gehorchen und dass wir dann die Aufgabe anpacken, die du uns zugewiesen hast, die du von uns möchtest, dass wir sie erledigen. Und wir wissen, dass du uns nicht überforderst, sondern dass du einfach mit uns die Aufgaben, die dieses Leben hier an uns stellt, dass du sie mit uns tun möchtest und dass du das Unmögliche möglich machst, dass du das Wichtigste oder das Wichtige dafür sorgst und dass wir das nicht aus eigenen Fähigkeiten tun müssen. Und Herr, so warten wir darauf, dass du auch bei uns Großes tust, wie du es schon in der Vergangenheit getan hast. Und wir danken dir dafür, dass wir durch diese Worte auch so eine Geborgenheit haben, so eine Sicherheit, die wir dadurch bekommen in Zeiten, die so vieles in Frage stellen, was wir bisher für sicher und gesetzt erachtet haben. Ich danke dir dafür, Herr, dass du unsere Sicherheit bist und ich möchte dich bitten, dass dein Wort auch aufgeht in unseren Herzen und dass wir diese Wahrheiten in uns tragen und dass sie sich in unserem täglichen Leben einfach auch zeigen, dass wir nicht von unseren Möglichkeiten ausgehen, sondern von deinen. Amen.